Ich wünsche euch allen eine gute, gesegnete Adventszeit. Frohe Weihnachten auch jetzt schon. Heute haben wir Johannes 10 als Thema, auch nächstes Mal. Und in dem Text steht eine Aussage, die deutlich macht, dass es gut in diese Zeit passt. Ich lese das einfach mal, das Kapitel 10, Vers 22. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Das ist der Hintergrund von dieser Rede, wo Jesus sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Tempelweihe auf Jüdisch, auf Hebräisch heißt Chanukka. Und in diesem Jahr ist Chanukka am 25. Dezember. Wir sind also in der richtigen Zeit mit Johannes 10. Es passt zusammen. Und Chanukka ist das Wort für Einweihung. Und man nennt es auch das Lichterfest. Und da gibt es also ähnlich Lichtertraditionen wie bei den Christen. Wir haben 4 Adventskerzen und der Chanukka-Leuchter ist etwas anders. Der hat noch ein paar mehr. Und das hängt zusammen mit Dingen, die geschehen sind im Jahre 164 vor Christus, wo die Griechen im Hintergrund Antiochos Epiphanes und seine Armee versucht haben, das Judentum als eigenständige Religion zu beseitigen. Es ging wirklich um Antisemitismus, es ging darum, die Beschneidung zu verbieten. Und wenn jemand seinen Sohn beschnitten hat, dann bestand Todesgefahr für verschiedene Leute. Es war eine brutalste Art und Weise, die Juden auszurotten im eigenen Land, im eigenen Tempel. Der Tempel war entweiht durch heidnische Dinge, durch heidnische Zusammenhänge. Es ging um einen Kampf des Überlebens. Und dieses Fest erinnert daran bis heute, dass die Juden aufgestanden sind unter den Makkabäern. Das Makkabäerbuch, erste Makkabäerbuch kann man lesen, ist nicht Teil im protestantischen Kanon, aber im katholischen. Manche Bibeln haben das darin. Luther hat die übersetzt, hat ja gesagt, die sind gut und nützlich zu lesen. Könnt ihr mal durchlesen, dann habt ihr den Hintergrund vom Chanukka-Fest. Okay, jetzt kommen wir zu Johannes 10 und hören, was Jesus hier sagt. Amen, Amen, ich versichere euch, wer nicht durch die Tür hineingeht in den Hof der Schafe, sondern von anderswoher hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Und wer durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine Schafe, jedes mit Namen und führt sie hinaus. Hat er alle seine Schafe hinausgetrieben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm beständig nach, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nie folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie der fremden Stimme nicht kennen. Dieses Gleichnis sagte Jesus ihnen, aber sie verstanden nicht, was es war, das er ihnen damit sagen wollte. Darum sagte Jesus wiederum zu ihnen, Amen, Amen, ich versichere euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Durch mich, wenn jemand so eingeht, dann wird er gerettet werden, hineingehen und hinausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nicht, außer dass er stehle, schlachte und verderbe. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Man hat hier eine Gegenüberstellung. Man hat also das Bild von einem Hof. Es ist ein Hof, in manchen Übersetzungen steht ein Schafstall, dann denkt man sehr deutsch, sehr niedersächsisch zum Teil mit einem geschlossenen Gebäude. Man muss sich hier einen Hof vorstellen, der eingezäunt ist mit einer Schutzmauer, aber nicht oben zu. Er ist also oben offen und es gibt eine Tür und der Hirte hat tagsüber damit zu tun, dass er seine Schafe dorthin führt, wo sie Weide finden, wo sie fressen können und trinken können. Und für die Nacht gibt es dann eben den Hof der Schafe und da gibt es eine Tür und da führt er sie rein und dann ist sie zu und nachts hat man dort Ruhe und Schutz vor den Gefahren der Nacht, vor Wölfen, Bären oder Löwen. Als David dachte der Goliath, jemand muss gegen den aufstehen und den bekämpfen. 40 Tage lang lästert der Gott und sagt, gib mir einen Mann zum Kämpfen. Da ist David hin und hat gefragt, wie hoch war die Belohnung, die der kriegen soll, der diesen unbeschnittenen Philister erledigt? Und dann entspann sich ein Gespräch und die Leute haben den angeguckt. Der war noch nicht mal im Alter, dass er in die Armee eintreten könnte und war unerfahren. Er war halt nicht Nummer 1, 2, 3 von den 8 Söhnen seines Vaters, sondern eben der Letzte. Ja. War Mr. Nobody. Aber dann hat er gesagt, was er schon geleistet hat in seinem Alter. Er sagte, ich hatte die Aufgabe, die Schafe meiner Familie zu hüten. Und immer wenn das dann so war, dass ein Bär kam oder ein Löwe kam, dann bin ich auf den los, hab dem Löwen beim Bart geschnappt und hab ihn totgeschlagen. Das macht ein Hirte. Ein guter Hirte. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, du kannst es versuchen, jetzt meine Worte, aber ihr Inhalt, ja. Und dann haben sie ihn versucht, in Sauls Rüstung zu stecken, da hat er nicht reingepasst. Und dann ging er nachher mit 5 Steinen und seinem Hirtenstab und der Tasche und der Schleuder. Und das machen die Hirten halt auch, die haben halt Zeit, ja, die müssen die Schafe beachten. Und der israelische Hirte, der hat halt geübt, mit der Steinschleuder zu treffen. Und die Benjaminiten im Richterbuch, Kapitel 19 bis 21, die konnten auf eine Entfernung, da würden wir noch nicht mal ein Scheuntor treffen, wenn der Steinschleuder, konnten die ein Haar treffen. So gut konnte man das perfektionieren. Also eine Steinschleuder war wie ein Gewehr. Ja. In der Hand eines Mannes, der gut geübt hat. Und darum geht's hier. Es geht, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, dann geht's darum, dass er sagt, die Schafe, die Gott mir gegeben hat, sind bei mir sicher. 100%. An die kommt keiner ran. Wenn es Nacht ist und die Zeit der Gefahr ist, dann nur durch die Tür. Und die Tür bin ich. Und man muss sich das so vorstellen, dass wenn da so ein Schafhof ist, dann ist das praktisch nachts mit diesem Wall geschützt in irgendeiner Form. Und da gibt es halt eine Stelle, da passen die Schafe durch. Ja? Und das ist halt die Tür. Und der Hirte kann sich nachts da hinsetzen. Und da kommt keiner rein und da kommt keiner raus. Und er selber ist sozusagen die Tür, die diesen Schutzbereich vervollkommnet. Es gibt Maasai in Afrika, ja. Wenn die hören, der Löwe kommt, ja, hat mir einer erzählt, der aus Afrika sozusagen, der als Afrikaner aufgewachsen ist in Afrika, also die Maasai, der nimmt dann seinen Speer, wenn er weiß, da ist ein Löwe, setzt sich an die Tür seiner Hütte und dann bitteschön, wenn der Löwe kommt, dann kommt er an mir vorbei. Und dann wird er erleben, was Sache ist. Das sind wir nicht so gewohnt. Wer von uns muss Haus und Hof schützen vor Wölfen, Löwen oder Bären? Das sind halt andere Kulturen, das ist eine andere Art. Aber das ist der Inhalt. Wenn er sagt, ich bin die Tür, dann sagt er, durch mich gehen sie aus und durch mich gehen sie ein und werden gerettet oder geschützt vor Gefahren. Und jetzt sieht man auch den Unterschied. Es gibt hier praktisch in der Rede, ich bin die Tür der Schafe, gibt es zwei Hauptplayer. Es gibt die Tür, das ist Jesus. Und mit der Tür verbunden ist der Hirte, der dann die Schafe dort rausführt und wieder zurückführt. Und es gibt Leute, die nicht durch die Tür, sondern irgendwo anderswo Interesse haben an den Schafen. Da sagt Jesus, kann ich euch 100% sagen, das sind Diebe, die wollen Schaf rauben und wollen es töten und schlachten und aufessen. Warum sagt er das? Erinnert euch an Kapitel 9. Was war in Kapitel 9? Kapitel 9 war die Geschichte von dem Blindgeborenen, der geheilt wurde. Und als er daran festhielt, dass Jesus Prophet ist und von Gott ist, und als er sich nicht einreden ließ, dass er sagte, ihm wurde angeboten, du sagst jetzt, Gott hat mich geheilt und der ist ein Sünder. Und da sagt er, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und ich weiß, dass Gott Sünder nicht hört. Wenn der nicht von Gott wäre, wenn das kein Prophet wäre, der hätte mich nicht heilen können. Und weil er festhielt an Jesus als von Gott gesandtem Propheten, haben sie ihn aus der Synagoge ausgeschlossen. Und deswegen ist praktisch Kapitel 10, schließt sich inhaltlich an diese Blindenheilung an. Zeitlich ist dann Abstand, steht da, sie haben ihn ausgeschlossen. Und dann steht auch da, Jesus hat ihn wieder gefunden. Also irgendwann danach hat Jesus ihn bewusst aufgesucht und ihn gefragt, nachdem er ausgeschlossen war und auch schon gelitten hat unter der Verfolgung. Weil das ist, war eine andere Gesellschaft dort heute. Wenn du da aus der Synagoge ausgeschlossen warst, in Jerusalem, in Judäa, dann warst du out. Du warst geächtet, du warst gesellschaftlich erledigt. Das war ein so starker Druck, dass die Eltern gesagt haben, der ist alt genug, fragt ihn. Sie wollten nicht ausgeschlossen werden. Das war ein so starker Druck, dass sogar Leute des Hohen Rates, die persönlich heimlich im Herzen erkannt hatten, Jesus ist der Messias, es nicht gewagt haben, sich auf seine Seite zu stellen. Es war ein Riesendruck. Das können wir uns heute im 21. Jahrhundert in Westeuropa und in Deutschland nicht vorstellen, was das für ein Druck war. Und deswegen sagt der Herr Jesus jetzt hier, wer hat eigentlich das Recht? Wer ist der rechtmäßige Besitzer der Schafe? Das ist Gott der Vater und das bin ich der Sohn und Gott hat sie mir gegeben. Und die, die Gott mir gegeben hat, davon verliere ich kein. Null. Zero. An mir kommt keiner vorbei. Ich finde das so klasse. Das Bild ist so einfach. Das Johannesevangelium hat nicht mehr als 900 Worte Griechisch. Das wäre, wenn man das mit dem Englischen vergleicht, würde man sagen, das ist Pidgin-Englisch. Das ist so ein herabgespecktes Englisch mit den einfachsten Worten, mit put und lay und stay und so. Und natürlich sind ein paar Worte, die sind besonders, so wie Tempelweihe, das ist besonders. Aber insgesamt ist das eine ganz super einfache Sprache. Aber es gibt kaum ein Kapitel in Johannes, das einen tieferen Inhalt hat als Kapitel 10. Sowohl was die Trinität betrifft, als auch was die Lehre der Auserwählung betrifft. Hier sind Sachen drin in dieser einfachen Sprache, das ist einfach fantastisch. Und das ist halt ein Zeichen von absoluter Genialität von Jesus, der so geredet hat, wahrscheinlich auf Aramäisch, und von Johannes, seinem Apostel, der als Augenzeuge und Ohrenzeuge das alles gehört hat und Jahrzehnte später für eine griechische Zuhörerschaft in Ephesus, in Asien und in der damaligen römischen Welt aufgeschrieben hat. Es ist einfach für mich super beeindruckend. Ich kann euch kaum sagen, wie ich das genossen habe, diesen Text im Griechischen Wort für Wort durchzugehen und mit Hilfe meines verehrten Griechisch-Dozenten Heinrich von Siebenthal, der hat ein Buch geschrieben, Schlüssel zum Neuen Testament, da habe ich mal gehört, das ist das meistgeklaute Buch der theologischen Bibliotheken. Ja, das ist auch fantastisch. Ich habe es jetzt auch selber, digital und als Buch, ja. Das hat er mir zukommen lassen, weil ich ihm beim Aramäisch geholfen habe. Das ist so ein Linguist, der hört nicht auf. Der ist schon jahrelang pensioniert. Der hat jetzt ein Lehrbuch, also ein Buch geschrieben über die aramäischen Teile der Bibel und vom Targum der Juden. Die haben Targumim und so weiter auf Aramäisch. Und da habe ich geholfen, ein bisschen gegenzulesen. Und ich bin so reich beschenkt worden. Ich freue mich. Der Mann ist klasse und lebt immer noch und hört nicht auf, First-Rate Literature zu produzieren. Das ist sagenhaft. Also die Griechisch-Grammatik, die er geschrieben hat zum Neuen Testament, da hat er mir mal erzählt, da war er bei einer Tagung in Freiburg und dann fing auf einmal der Redner an, er wusste das gar nicht, über seine Grammatik zu reden vom Neuen Testament und 10 Minuten hat er sich Zeit genommen, die in den höchsten Tönen zu loben. Es ist schon toll, es war so ein Vorrecht bei so einem Mann, die Sprachen der Bibel zu lernen. Also Hebräisch, Griechisch und Aramäisch habe ich auch gemacht. Und das ist toll. Es ist eine Welt, in die man eintaucht, eine Welt wie diese von Johannes 10. Und wenn man sich guckt, was steht hier eigentlich drin? Es sind 2 Kerngedanken. Wer nicht durch die Tür hineingeht, ist ein Dieb. Wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Und die Angreifer in Kapitel 9, die haben praktisch genau das angegriffen. Sie wollten Jesus weghaben aus Israel. Wer Jesus als Prophet anerkennt oder wer Jesus als Messias anerkennt, wird aus der Synagoge ausgeschlossen und gehört nicht mehr zu uns. Und jetzt sagt Jesus praktisch in Kapitel 10 als Antwort darauf, Leute, die Sache ist genau andersrum. Ohne mich gibt es kein Volk Gottes. Ohne mich gibt es kein Volk Gottes in Israel und ohne mich gibt es kein Volk Gottes in der Welt. Er redet, heute haben wir die Predigt und dann nächsten Sonntag die Fortsetzung. Heute mache ich bis Vers 23. Und dann redet er praktisch davon und zeigt, ich bin der legitime Hirte für die Schafe Gottes. Gott hat sie mir anvertraut. Und kein Schaf Gottes, das er mir gegeben hat, geht verloren. Das ist auch etwas, was ich liebe. Ich sage das ja immer wieder mal. Darüber kann man sich auch so theologisch streiten, kann man ja machen. Aber für mich ist es inzwischen eine klare Wahrheit und Erkenntnis. Wer echt zu Gottes Schafen gehört, also dessen Name im Buch des Lebens geschrieben steht, vor Grundlegung der Welt, der wird zum Glauben kommen, der wird bei Jesus bleiben. Und wenn er abkommt, ein verlorenes Schaf wird, wird er irgendwann wieder gepackt werden. Und Jesus wird ihn wieder zu sich ziehen und er wird den letzten Rest des Weges mit ihm vollenden. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich von keinem Menschen, wer ist es und wer ist es nicht. Ne? Sozusagen, es ist keine menschliche Perspektive, die hier geredet wird, es ist eine göttliche. Das in Gottes Perspektive ist die Sache wasserdicht. Was wir erleben ist, dass Menschen zur Kirche kommen und auch wieder wegbleiben. Dass Leute temporär mit Jesus zusammen sind und ihm folgen und sich dann wieder aus irgendwelchen Gründen verabschieden. Und Gott weiß, wer ist. Aber jeder Einzelne von uns kann, wenn er Jesus kennengelernt hat, wir werden das hier sehen, das passiert dann, weil Jesus kommt in dein Leben und du lernst ihn wirklich kennen. Jeder Einzelne kann dann sagen für sich, ich habe ihn erkannt, ich habe mich ihm zugewandt, ich habe ihm mein Leben gegeben. Die Baptisten würden an der Stelle auch dann sagen, bitteschön, lass dich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in den anderen Kirchen, die solch eine Tradition nicht haben, wird das zum Beispiel bei der Konfirmation oder bei der Kommunion zum Thema gebracht, dass Menschen, die als Kinder getauft sind, oft als Babys, dann die Chance haben, oft im Teenageralter zu sagen, ja, ich will das. Und das hat auch Gewicht. Wenn Menschen bewusst als Teenager das, was ihre Eltern und Großeltern gedacht haben und geglaubt haben, sagen, ja, ich will das. Das sieht Jesus, das sieht Gott auch. Wer nicht durch die Tür hineingeht, ist ein Dieb. Fremden folgen die Schafe nie, fliehen wegen der Stimme, eben die sie nicht kennen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe. Das ist eine Aussage, ja. Wenn Leute früher gesagt haben, ich bin der Messias, dann waren sie halt falsche Propheten. Und also wer ohne Jesus, vor Jesus oder ohne Jesus kommt, das ist einer, der nicht wirklich das Wohl der Schafe vor Augen hat. Der Dieb kommt, damit er stehle, schlachte und verderbe. Das ist also sozusagen der Gegenheld, der Antiheld, der Dieb. Der beansprucht auch die Schafe, aber er hat gar kein Recht dazu. Er kommt nicht durch Jesus, er kommt nicht durch die Tür. Wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Dem öffnet der Türhüter. Also im Johannesevangelium, wenn man sich fragt, wer ist jetzt der Türhüter vor Jesus, wen würdet ihr nennen? Wer hat die Tür für Jesus geöffnet? Johannes der Täufer, Kapitel 1. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja. Das wäre dann jemand, den Gott beauftragt hat, der halt Wache hält an der Tür. Da gehen die Bilder ineinander über, verschwimmen, teilweise ist Hirte, teilweise ist Tür, hier gibt es einen Türhüter. Dem öffnet der Türhüter, die Schafe hören auf seine Stimme, kennen sie. Er ruft seine Schafe alle mit Namen und führt sie hinaus. Ist das nicht ein tolles Bild? Nehmen wir jetzt mal an, die sind die 100 Schafe, von denen er mal geredet hat. Einer hat 100 Schafe, eins geht verloren, dann lässt er die 99 in diesem Schafhof und guckt, wo ist das Verlorene, bis er es findet. Ja. Die anderen müssen dann halt so lange warten. Und das ist einfach toll. Ja. Das heißt, wenn der da durch die Tür reingeht und da sind vielleicht noch andere Schafgruppen, weil wenn dieser Schutzraum für verschiedene Schafherden ist, dann hat man Türhüter und dann kommen die verschiedenen Hirten. Und dann ist der hat er nicht 100 Schafe, die er sieht, sondern meinetwegen 500. Ja. Und der erkennt seine Schafe. Und er sagt, Mucki, ja, Petrus, Matthäus, ja komm, folge mir nach. Und immer wenn er sich ein Schaf will, das Schaf steht auf, folgt ihm. So ist alles. Das ist so simpel wie nur was. Ja. Wenn er in ein Leben reinkommt, dann ruft er einen Menschen und der Mensch merkt in dem Augenblick, das ist die Stimme, auf die ich immer gewartet habe. Das ist die Sehnsucht, die ich immer in mir getragen habe. Und jetzt ist es soweit. Ich wäre blöd, wenn ich mich nicht auf den Weg mache und dem folge. Ja. Da ist ein Link, da ist eine Verbindung zwischen Gott, dem Vater, der Jesus die Schafe gibt, den Schafen, und in dem Augenblick, wo er kommt und sie mit Namen ruft, und das ist das Tolle, das ist persönlich, und das ist ein Anfang, der gemacht wird, und das wiederholt sich praktisch im Bild dieses Tages, wiederholt sich das jeden Tag, wenn der Tag endet, bringt er sie in den Schutz für die Nacht vor der Macht der Finsternis, und dann am Morgen ruft er sie und holt sie wieder raus, ja. Er ruft seine Schafe alle mit Namen und führt sie hinaus, hat er alle hinausgetrieben, geht er vor ihnen her. Das ist anders als in Deutschland. Deutschland werden ja auch Schäferhunde eingesetzt, und das ist ein bisschen komplexer, das System, auch mit den Elektrozäunen und so weiter und so fort, wo man die denn hintut. Das ist jetzt modern. Aber ihr könnt mal auf YouTube gehen oder ins Internet gehen und gebt ein, Schafe, Hirten in Israel oder so, auf Deutsch, auf Englisch. Und dann kann es sein, dass ihr einen Film findet, wo dann tatsächlich der Hirte in Palästina, ja, da geht der Hirte vor, der macht Geräusche, der redet dann immer, der gibt immer Geräusche von sich, und die Schafe, die gehen dem hinterher. Das ist praktisch, der ist an der Spitze und die folgen dem. Das ist so wie in der Bibel, ja, heute noch. Ist halt eine andere Tradition. Und der Hirte geht vorher und die Schafe folgen ihm nach. Ne? Und die müssen aber immer was von ihm hören. Die müssen immer, er macht Geräusche, er redet, dass man die Stimme erkennt. Er spricht ja, ist ja nicht so, dass der Hebräisch spricht und die Schafe in Hebräisch gelernt, ja. Die erkennen einfach das Geräusch der Stimme. Und das ist für mich so ein cooles Bild. Ich habe das mal angeguckt, so ein YouTube-Film. Du siehst da gehen die über die entsprechenden Gegenden Israels, und der geht, und da kommt die ganze Schafe her, der kommt dem hinterher. Das funktioniert. Die Stimme muss aber laut genug sein, und die Schafe dürfen nicht zu weit weg sein. Wenn die nichts mehr hören, ist das System ausgeschaltet. Ja. Und dann ist das Thema der verlorenen Schafe. Das heißt, man hat hier tatsächlich ein tolles Bild, wie Jesus durch seine Stimme, und das ist wieder sein Wort, wie in so vielen Kapiteln in Johannes, es geht um sein Wort. Deswegen, man kann den Hirten und seine Stimme, sein Wort nicht trennen. Es funktioniert nicht. Jesus und sein Wort ist eine Einheit. Er ist das Wort. Im Anfang war das Wort. Und die Schafe folgen ihm beständig nach. Die sind so gebaut, das ist sozusagen in deren Blut drin. Das ist ein vernünftiges Schaf, bewegt sich in die Richtung. Ja. Und die sind in dem Sinn, sind die auch ein bisschen doof. Ja. Also, die können nicht so weit gucken und die können nicht so weit denken. Die brauchen den Hirten, der ihnen vorausgeht und dann funktioniert. Ich bin die Tür der Schafe. Wer durch mich eingeht, wird gerettet, hinein, hinausgehend Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie Leben und Überfluss haben. Hier ist der Gegensatz zwischen dem Dieb, der kommt, zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Jesus kommt, Leben zu geben, Überfluss zu geben. Und bitte, Überfluss. Das Leben, das Jesus gibt, hat eine andere Qualität. Ich bin, seitdem ich Jesus gefunden habe als Teenager, ich habe ein Glück, das andere nicht so gefunden haben. Ist einfach so. Warum habe ich das? Aus Gottes Gnade. Ein Mensch, der Jesus findet, findet den guten Hirten. Er findet jemanden, der ihn so liebt, dass er für ihn am Kreuz stirbt. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Wir feiern heute Abend mal. Der Wandteppich von Reim und Adametz, wisst ihr, wo der hängt? Ja, Kirche zum guten Hirten. Vor 46 Jahren im November habe ich dort meine erste Predigt von nur 8 Minuten gehalten. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr wart dabei. Und mit weißem Rollkragenpullover. Überhaupt nicht in Style. Das war ich halt damals, ja. Inzwischen habe ich mal gelernt, auch eine Jacke zu tragen. Und ich habe jetzt sozusagen kürzlich mein Jubiläum gehabt. Ich war 19 Jahre alt und in der Kirche zum guten Hirten, das passt zur heutigen Predigt. Und die ist halt auch toll, ja, der Wandteppich ist toll. Seht ihr das? Der hat sich Gedanken gemacht, dieser Künstler. Und ihr seht, dass praktisch hier die Bilder vom Hirten und von der Tür ineinander übergehen. Die Tür, durch die man durchgucken könnte, dann sieht man praktisch, man sieht durch Jesus hindurch, sieht man die Schafherde. Und sieht man die Schafherde und er führt sie voran. Man sieht auch die Umgebung, wo er sie führt. Und ich finde das genial, wie der das gemacht hat, wie er Johannes 10 für diese Kirche zum guten Hirten, wie er das Wort, den Text veranschaulicht hat. Das heißt, man sieht hier, in Christus sieht man die Schafe und Christus ist als guter Hirte bei den Schafen und er führt sie an. Das ist einfach genial gemacht. Das ist halt moderne Kunst, ein moderner Künstler. Bisschen anderer Stil als das Altarbild, was man dort hat in der Kirche zum guten Hirten, was von einem anderen großartigen Künstler ist. Genau, du musst es sagen. Also, und es ist cool, wie Gott Leute inspiriert, quer durch die Jahrhunderte, um großartige Kunst zu machen. Angefangen mit Bezalel, dem Sohn Uris, der die Stiftshütte entworfen hat, nach dem Vorbild, das Mose gegeben hat. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf holt sich seinen Raub von ihnen und zerstreut sie, weil er Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und mein Leben lasse für die Schafe. Und noch andere Schafe habe ich, die nicht aus diesem Hofe sind. Auch sie muss ich anführen, auch sie werden auf meine Stimme hören und sie werden sein, eine Herde, ein Hirt. Aus diesem Grunde liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder, mir wieder nehme. Niemand nimmt es mir weg, sondern ich lasse es von mir selber aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe die Vollmacht, es mir wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Auch hier hat man zwei Bilder. Das eine ist der Held, das ist der gute Hirte, so wie eben die Tür. Durch die Tür geht der Hirte und der Gegner ist der Dieb, der nicht durch die Tür kommt, sondern anders. Und man kann sich das wieder aufteilen. Ich bin die Tür der Schafe, hat er ja vorgesagt, jetzt sagt er hier, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und der Kontrast ist hier der Lohnarbeiter, nicht der Dieb. Der Lohnarbeiter, der wird in der Not angestellt, als Tageslöhner möglicherweise, und soll sich für die Schafe kümmern. Und jetzt weiß er, ich bin hier 1, 2, 3 Tage, habe ich diese Herde. Aber er hat keine Beziehung. David wusste, diese Schafsherde, das ist unsere Lebenssubstanz für ihn als Familie, Vater, die große Familie mit den Brüdern, alles, davon hängen wir ab. Ja. Und deswegen ging es auf Leben und Tod. Wenn wir das nicht haben, dann gehen wir unter. Und deswegen kämpft jemand, der zur Familie gehört, wo die Schafe sein Eigen sind. Bei uns prägt sich das natürlich das Bild. Wir als Schafe werden in dem Sinne nie geopfert, nie geschlachtet, im Sinne von, jetzt wird hier ein Schaf gegessen, sondern der Hirte gibt sein Leben für uns und wir kriegen halt das ewige Leben. Und wenn wir mal geopfert werden, dann nur, weil wir uns Jesus weihen und als Opfertiere unser Leben in einer Verfolgung oder so auf dem Altar lassen. Das ist dann eine besondere Ehre, wenn ein Mensch Märtyrer werden darf für Gott. Aber normalerweise sozusagen sind wir die, die geschützt werden und der Hirte ist bereit, sich zu opfern. Ein Lohnarbeiter würde, wenn der Wolf oder der Bär oder der Löwe kommt, würde sagen, ich bin doch nicht blöd, ja. Ihr habt Frau und 3 Kinder, ich lasse den mal ein bisschen hier wüten. Und ich habe gehört, in Süddeutschland war mal ein Wolf, der hat dann nicht nur ein Schaf geschnappt, sondern hat bei einer ganzen Herde praktisch 70 oder mehr Schafe getötet. Das kann passieren, wenn ein Wolf in den Schafstall einbricht. Der nimmt nicht nur das eine, ne? Manche denken so, die Natur ist ausgeglichen und das Raubtier nimmt sich nur gerade eins und frisst das dann auf und kommt dann mal wieder. Das ist dann ein Kampf auf Leben und Tod und da kann es sein, dass da 10, 20, 30, 40 Schafe gerade getötet werden, weil der eins fressen will. Das sind falsche Propheten. Das sind Diebe und Räuber. Die kümmert es nicht, wie viel draufgehen. Und im Kontrast dazu hast du hier Jesus, der sagt, ich stelle mich dem in den Weg. Wie der Masai mit seinem Schwert. Ja, Speer. Also er sagt, ich setze mich an die Tür meiner Hütte. Meine Familie schläft und sie sind sicher. Der Löwe soll mal zu mir kommen. So ist Jesus. Das ist einfach fantastisch. Ja. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir haben hier den Abendmahlstisch. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich habe andere Schafe. Alle werden eine Herde, ein Hirt. Mein Vater liebt mich, weil ich mein Leben lasse. Das ist hier eine trinitarische Kooperation. Es gibt nur einen Gott. Es gibt aber den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und die Aufgabe, sich zu opfern, wurde dem gegeben, der Mensch wurde. Das Wort ward Fleisch und wurde Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und Teil der Herrlichkeit Christi ist diese Liebe. Er hat es unter Beweis gestellt, er ist für dich und mich gestorben. Mein Vater liebt mich, weil ich mein Leben lasse. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und wieder zu nehmen. Diesen Auftrag oder dieses Gebot habe ich von meinem Vater bekommen. Es entsteht wegen dieser Worte Jesu, das sind ja gewaltige Worte, Uneinigkeit. Wiederum entstand eine Uneinigkeit unter den Juden wegen dieser Worte. Und viele von ihnen sagten, einen Dämonen hat er und ist verrückt. Warum hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind keine Worte eines dämonisch Besessenen. Kann etwa ein Dämon Augen von Blinden öffnen? Hier merkt ihr, in Kapitel 10 spielt noch Kapitel 9 rein. Diese Heilung des Blindgeborenen war immer noch in aller Leute Mund. Dieser Mann hat einen stadtbekannten, in ganz Jerusalem stadtbekannten, blindgeborenen Menschen von einem Tag auf den anderen auf diese und diese Weise gesund gemacht. Es war Sabbat. Und die einen sagten dann, unmöglich, der kann nicht von Gott sein, also vom Teufel, also Dämon. Die anderen sagen, Leute, denkt mal nach. Wenn das ein Dämon wäre, der dem die Ausstrahlungskraft gibt, ein Dämon macht keinen Blindgeborenen gesund. Da war ein Schisma, ein Schisma. Im Judentum zu dieser Zeit war ein Schisma. Und das zieht sich bis zur Kreuzigung hin. Wir sehen das bei Kapitel 11, werden wir das sehen im Januar. Bei der Auferweckung des Lazarus, Jesus hat praktisch mit diesen mächtigen Wundertaten, die Heilung des Gelähmten Kapitel 5, die Speisung der 5000, die Heilung des Blindgeborenen Kapitel 8 und 9, diese Rede hier und dann das mit Lazarus. Lazarus ist dann der Gipfel, da schießt er den Vogel ab. Er hat praktisch bei jeder dieser Aktionen wusste er, ich könnte sterben. Was für ein Mut aus Liebe zu dir und zu mir. Er ist immer wieder in die Höhle des Löwen gegangen und am Ende geht er in die Höhle des Löwen und weiß, jetzt sterbe ich. Was ist das für ein Gott und was ist das für ein Heiland? Und er hatte gesehen, wie Gekreuzigte aussehen. Er wusste genau, was ihm passiert. Er wusste genau, was das Abendmahl zeigt, wie er sein Leib gibt, wie er sein Blut gibt. Er wusste es genau und es ist der fürchterlichste Tod, den man sich vorstellen kann. Und er tut das, um uns zu retten. Damals war das Tempel-Einweihungsfest in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging umher im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Ich möchte mit einem Gebet das Gesagte zusammenfassen und gleichzeitig zum Abendmahl überführen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen und ich bete dieses dort schriftlich abgefasste Gebet. Herr Jesus, du bist der gute Hirte. Du hast im Kampf, um unser Leben zu retten, dein Leben am Kreuz gelassen, geopfert. Durch dein vergossenes Blut kommen wir zum Vater, zur Vergebung unserer Sünden. Durch dein für uns geopferten und auferstandenen Leib empfangen wir das ewige Leben. Du kennst uns, jeden persönlich mit Namen. Hast dein Blut für jeden von uns hier vergossen. Du führst uns jeden Tag, wir kennen deine Stimme, wir lieben dich, wir wollen dir dankbar gehorchen und folgen. Du gibst uns so wahres Leben und Überfluss. Wir alle, die wir an einem Brote teilhaben, sind alle ein Leib, dein Leib.